Also nun habe ich ein bisschen weniger Zeit. Ich hatte aber eh nur gedacht, eine Dreiviertelstunde maximal zu reden, dass wir vielleicht noch 10 Minuten, 15 Minuten Zeit haben für Fragen. Müssen wir mal sehen, wie wir das schaffen. Mir sagte gerade einer der Organisatoren, dass, wenn ihr später Fragen habt, dass ihr das unbedingt in die Mikros stellen sollt, weil ansonsten es wahrscheinlich in dem Raum nicht durchdringt. Mein Thema ist Videoüberwachung im europäischen Vergleich. Hintergrund ist der, dass ich in den letzten 3 Jahren zusammen mit mehreren Kollegen ein Forschungsprojekt hier an der TU koordiniert habe. Es war ein vergleichendes Forschungsprojekt eben zur Videoüberwachung in Europa. Wurde finanziert im 5. Rahmenprogramm der Europäischen Kommission. Es war ein 7-Länder-Vergleich. Wir haben also praktisch Videoüberwachung aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive untersucht, verglichen die Situation in Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Norwegen, Österreich, zum Teil Spanien, praktisch ein Teil des Projekts dabei, und die Situation in Ungarn. Wie gesagt, das Projekt lief über 3 Jahre. Man muss es ein bisschen eingrenzen, also Videoüberwachung ist ja eigentlich ein schwammiger Begriff. Wir haben uns also mit Closed Circuit Television, also CCTV, also wenn man so will, den relativ geschlossenen Formen der Videoüberwachung, wo es also praktisch die Kamera und einen Empfänger gibt, also praktisch eine Form der Überwachung, die nur einem relativ begrenzten Personenkreis zugänglich ist. Und wir haben eben Videoüberwachung nur untersucht im öffentlich zugänglichen und öffentlichen Raum. Interessiert hat uns also nicht oder nur am Rande interessiert, haben uns Webcams oder Arbeitsplatzüberwachung. So viel halt zur Eingrenzung des Themas. Aufgabe war im Großen und Ganzen eine Bestandsaufnahme. Es ging darum, halt rechtliche und praktisch auch politische Rahmenbedingungen zu untersuchen, den Stand der Ausbreitung sich anzugucken und Organisation und Praxis der Überwachung zu untersuchen. Wenn man so will, war es eigentlich zum Teil ein Technikfolgenabschätzungsprojekt mit einer politikberatenden Komponente. Also am Ende sollten Empfehlungen an die Europäische Kommission stehen, wie halt mit der Technik umzugehen sei. Was haben wir gemacht? Also zum einen natürlich viel gelesen, rechtliche, also praktisch versucht, die Gesetzestexte zu durchschauen, obwohl wir alle keine Juristen sind, war mit eins der schwierigsten Teile. Eine Medienanalyse gemacht, das heißt, wir haben uns über 1 Jahr in 4 verschiedenen Zeitungen pro Land, wenn man so will, CCTV-Stories angeguckt und die untersucht, auf wie sind praktisch die diskursiven Stränge, wer sind sozusagen die Bösen, die überwacht werden, wer sind die Guten, jetzt so gesprochen. Also mehrere tausend Zeitungsartikel ausgewertet, haben eine Umfrage in 1400 öffentlich zugänglichen Einrichtungen gemacht, also Kinos, öffentlicher Nahverkehr, Einzelhandel, Theater etc. Haben Interviews und teilnehmende Beobachtungen in etwa 40 Überwachungssystemen gemacht, also haben praktisch dann mit den Managern, mit dem Kontrollpersonal gesprochen und teilnehmende Beobachtungen, das heißt wirklich also den Arbeitsalltag, die Kontrollraumroutine halt beobachtet. Teilweise also Leute von uns in Großbritannien und Norwegen haben länger Zugang bekommen, die haben da also wirklich 2 Wochen lang drin gesessen, den Leuten über die Schulter geguckt. In Berlin war es wesentlich schwieriger, da waren es dann nur 2-3 Tage. Zudem haben wir 1000 Straßeninterviews gemacht, also haben Bürgerinnen und Bürger dazu interviewt, wie sie also Videoüberwachung wahrnehmen, wie die Akzeptanz ist, und haben abschließend nochmal einen Workshop mit 30 europäischen, also Experten aus Europa gemacht, die also als Hintergrund hatten, eben, dass sie entweder aus dem Datenschutz kamen, dass sie Vertreter von Bürgerrechtsorganisationen waren, aus der Polizei, Vertreter der Industrie und halt letztlich auch natürlich praktisch unser Team und noch ein paar befreundete Wissenschaftler. Hintergrund der Studie war, jetzt mal davon abgesehen, dass natürlich die Unis verzweifelt um Drittmittel bemüht sind und insofern immer irgendwie ein Drang da ist, Geld einzuwerben, dass es seit Ende der 90er Jahre Videoüberwachung auch auf europäischer Ebene zum Thema geworden ist. Das heißt also europäischer Ebene, man muss ein bisschen differenzieren, also einmal im Europarat auf der einen Seite und auf der anderen Seite im Rahmen der Europäischen Union. Es hat also unterschiedliche Berichte zum Beispiel ans Europäische Parlament gegeben, oder an Gremien des Europarates, wo also unabhängige Berichterstatter im Rahmen Untersuchung zu politischen Kontrolltechnologien oder Ähnlichem oder Prisons Technologies auch eben auf Videoüberwachung hingewiesen haben, auf die Probleme, die daraus erwachsen. Zum anderen hat es parlamentarische Initiativen gegeben, zum Beispiel in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats gab es eine Initiative, praktisch eine Empfehlung auszusprechen zum Umgang mit Videoüberwachung im öffentlichen Raum, also das, was in Deutschland so unter der Diskussion polizeiliche Videoüberwachung des öffentlichen Raums läuft. Fazit eigentlich dieser ganzen Initiativen war praktisch die Forderung nach einer europäischen Diskussion und nach einheitlichen Regeln für den Einsatz von Videoüberwachung in Europa. Nun kann man sich natürlich fragen, warum fühlen sich Leute überhaupt auf europäischer Ebene dazu berechtigt, da Stellung zuzunehmen? Die haben halt als Bezugspunkt, gibt es praktisch vier Rechtsinstrumente, die auf europäischer Ebene relevant sind. Wie gesagt, man muss unterscheiden. Zum einen, das ist der Europarat. Das ist eine Organisation von, ich glaube, 43 Staaten, die sich dadurch auszeichnet, dass sie halt alle diese Europäische Konvention für Menschenrechte unterschieden haben. Das ist letztlich praktisch eine Organisation eines internationalen Vertrages. Und auf der anderen Seite haben wir die Europäische Union mit 25 Mitgliedstaaten, also eine supranationale Organisation. Auf der Ebene des Europarats gibt es halt die Europäische Konvention für Menschenrechte von 1950. Da steht in Artikel 8, dass es das Recht auf die Respektierung der Privatsphäre gibt. Nun stellt sich halt die Frage, und das ist eben auch ein relativ kontroverses Thema, wann ist Videoüberwachung ein unzulässiger Eingriff in die Privatsphäre? Und das sind Dinge, die eben auch praktisch in den unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, da scheint sich praktisch derzeit so ein Konsens abzuzeichnen. Man muss mal sehen, das sind praktisch dann Fall, also die sprechen also ein Recht in bestimmten Fällen, die vor das Gericht getragen werden. Es war lange Zeit gar nicht klar, ob Videoüberwachung beispielsweise im öffentlichen Raum oder in öffentlich zugänglichen Einrichtungen überhaupt einen Eingriff in die Privatsphäre darstellt. In den letzten Jahren hat es mehrere Urteile gegeben, wo also zumindest deutlich ist, wenn Bilder aufgezeichnet werden, die dann eventuell veröffentlicht werden, zum Beispiel in Medien, dass es dann auf jeden Fall eine Verletzung der Privatsphäre ist. Das heißt aber, Kameramonitorsysteme, wo also keine Aufzeichnung stattfindet oder so, sind nicht notwendigerweise ein Eingriff in die Privatsphäre. Sind also praktisch von diesem Artikel 8 der Europäischen Konvention für Menschenrechte gar nicht betroffen. Es gibt darüber hinaus die Europäische Konvention für die automatische Weiterverarbeitung von Daten. Das ist letztlich praktisch eine Konvention, die diese Europäische Konvention für Menschenrechte im speziellen Fall Datenschutz nochmal präzisiert. Da ist eben auch die Frage, wann ist die überhaupt anwendbar auf Videoüberwachung, weil es um eine automatisierte Weiterverarbeitung von Daten geht, hat man den Eindruck, dass es sich hauptsächlich dann um digitale Videoüberwachung, also dass die hauptsächlich auf digitale Videoüberwachung anwendbar ist, eben nicht auf analoge Systeme, Kameramonitorsysteme meistens nicht. Es gibt dann zwei weitere Rechtsinstrumente auf der Ebene der Europäischen Union. Das ist zum einen die Europäische Datenschutzrichtlinie von 1995, die zum einen einen weitergefassten Begriff der Daten hat, also praktisch mehr Systeme von der technischen Ausstattung, also anwendbar auf mehr Systeme von der technischen Ausstattung ist, auf der anderen Seite aber einen limitierteren Fokus hat, weil sie eben nicht praktisch hoheitliches Handeln reglementiert. Also es ist nur für die sogenannten First-Pillar-Aktivitäten zuständig, regelt also größtenteils nur Systeme, die halt im privaten Bereich, also im Einzelhandel, Kinos, Nahverkehr etc. zuständig ist. Also polizeiliches Handeln oder auch kommunales Handeln zur Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung wird davon nicht betroffen. Und es gibt zuletzt noch die Europäische Grundrechtscharta, da gibt es Artikel 7, das Recht auf Privatsphäre, Artikel 8, das Recht auf Datenschutz. Diese Grundrechtscharta ist vorerst aber nur bindend für das Handeln von europäischen Institutionen. Das heißt, könnte relevant sein, wenn es zum Beispiel um eine Videoüberwachung des Europäischen Parlaments, also im Umfeld des Europäischen Parlaments geht, ist aber nicht bindend jetzt beispielsweise für die Bundesrepublik und deren Handeln. Und das ist ein relativ junges Rechtsinstrument, sie kann von Bedeutung sein für die Interpretation dieser Europäischen Richtlinie für Datenschutz, so sagen zumindest mir befreundete Juristen. Man sieht also, es gibt recht unterschiedliche Rechtsinstrumente auf europäischer Ebene, mit sehr unterschiedlichen Geltungsbereichen, die sowohl also hinsichtlich der Akteure als auch der Technik eben, je nachdem. Ne? Man muss sich also sehr genau angucken, wer überwacht, was ist es für eine Form der Überwachung, um zu entscheiden, welches dieser Rechtsinstrumente ist überhaupt relevant oder ist eben auch nicht relevant. Zur Bestandsaufnahme. Also wir haben praktisch eine Umfrage in, man muss natürlich sagen, praktisch das, was wir gemacht haben, war viel Arbeit, aber ist natürlich nur wirklich ein sehr begrenzter Ausschnitt. Also wir haben größtenteils nur in den Hauptstädten geforscht, um einigermaßen vergleichbare Fälle zu haben, haben uns also nicht diverse kleine Mittelstädte etc. angeguckt, haben auch also mit 1000 Bürgern praktisch in 7 oder in 6 europäischen Ländern, die man befragt hat, ist es natürlich auch keine repräsentative Umfrage. Also das heißt, die Ergebnisse, die ich jetzt hier präsentiere, sind in gewisser Art und Weise mit Vorsicht zu behandeln, aber ich denke, dass sie trotzdem einen ganz guten Einblick geben in den Stand der Dinge und praktisch auch, wie könnte es sich weiterentwickeln. Was wir also gemacht haben, hatte ich schon gesagt, praktisch eine Umfrage auf ausgewählten Einkaufsstraßen in den Hauptstädten um praktisch Informationen zu bekommen über den Stand der Ausbreitung und auch die Organisation der Überwachung in öffentlich zugänglichen Einrichtungen. Das heißt also, wir hier zum Beispiel in Berlin, sind in der Friedrichstraße von Tür zu Tür gelaufen und haben die Leute gefragt, habt ihr Überwachung? Wenn ja, wie funktioniert das bei euch? Wer guckt sich die Bilder an? Wie lange werden die gespeichert? Ähnliches. Das Ergebnis ist, also unser Ergebnis jetzt in London, erwartungsgemäß eigentlich, Großbritannien wird ja nun häufig eigentlich präsentiert als der Spitzenreiter in Sachen Videoüberwachung. In London haben wir also 41% aller öffentlich zugänglichen Einrichtungen, hatten also eine Videoüberwachung. Im Gegensatz dazu auf der unteren Latte praktisch Wien mit nur 17%, Berlin im unteren Mittelfeld hier an der Friedrichstraße mit 21%, dann Budapest mit 28%, Oslo, Kopenhagen, zwei skandinavische Städte, also mit knapp 40%, ähnlich wie in Großbritannien. Jetzt natürlich die Frage, was sagt uns das wirklich über die Unterschiede? Also wir haben eine Vergleichsuntersuchung, beziehungsweise Studenten von der Humboldt-Uni haben eine Vergleichsuntersuchung in Berlin in der Turmstraße gemacht. Da haben die also gefunden, dass 36% aller öffentlich zugänglichen Einrichtungen überwachen. Das heißt, eine ähnliche Zahl wie in Großbritannien. Also öffentlich zugängliche Einrichtungen praktisch. Es geht darum, dass sie einem Massenpublikum zugänglich sind. Also du musst eben nicht an einem Pförtner vorbei, der auswählt und sagt, ja, du darfst da rein oder nein, du darfst da nicht rein. Es sind aber umgrenzte Räume. Also es sind eben nicht Straßen und Plätzen, sondern eben sowas wie ein Kino, ein Supermarkt, der Personennahverkehr, ein Flughafen, Amtsstuben, also Arbeitsamt auch beispielsweise, Sozialamt oder so, wäre auch eine öffentlich zugängliche Einrichtung. Ist ein Begriff, den wir halt aus dem Bundesdatenschutzgesetz übernommen haben, der aber auch da ist, gibt es praktisch auch unter Juristen Streitigkeiten, wie, was das nun abdeckt. Wir haben es halt versucht so zu fassen, dass es eben ein geschlossener Raum ist, in den man reingeht und der eben praktisch einem zugänglich ist, ohne dass ich da jetzt irgendwie mich einem Auswahlverfahren unterziehen muss. Also die Vermutung jetzt auf Grundlage dieser Daten ist, dass praktisch die Existenz, es gibt Unterschiede, die sind aber gar nicht so groß zwischen den einzelnen Ländern, also der Ausbreitung der Videoüberwachung im öffentlich zugänglichen Raum. Vielmehr scheint es so, dass die Existenz von Videoüberwachung eher abhängig ist von der Art der Einrichtung bzw. des Raumtyps. Also es ist weniger wichtig oder weniger interessant praktisch, wenn ich mir überlege, gibt es da eine Art der Überwachung, ob ich in Großbritannien oder in Österreich bin. Vielmehr ist es entscheidend, halte ich mich im öffentlichen Nahverkehr oder im Kindergarten auf. Typische Orte von Videoüberwachung, also wo man wirklich sagen, also wo wir praktisch auch auf Grundlage der Untersuchung und halt auch dem, was wir so nebenbei gelesen haben. Es ist wahrscheinlich unmöglich, eine europäische Großstadt zu finden, wo der öffentliche Nahverkehr nicht überwacht ist. Banken und Museen sind praktisch ähnlich, also ähnliche Einrichtungen, wo man also mit 80-90%iger Wahrscheinlichkeit eine Überwachungskamera findet. Regierungsgebäude, Tankstellen, Flughäfen und Krankenhäuser. Untypische Orte von Videoüberwachung sind religiöse Zentren, Kirchen, Moscheen, Synagogen, wobei Ausnahmen bestätigen die Regel. In Berlin ist die Situation, dass also die jüdischen Einrichtungen massiv überwacht sind. Untypische Orte von Videoüberwachung sind auch Friedhöfe, Kindergärten, Kinos, Theater und Polizeistationen, wobei sich das auch zum Teil ändert. Die nationalen Unterschiede, die wir in der Untersuchung hatten, sind also hauptsächlich bedingt durch die unterschiedliche Art der Ausbreitung im Einzelhandel. Also das ist das, was praktisch diesen Unterschied von 17% in Wien zu 41% in London erklärt. Man kann also sagen, ja, es gibt Unterschiede, die sind aber eher gradueller Natur. Und man hat einen Gegensatz auf jeden Fall zwischen Großbritannien und Österreich. Österreich war zum Beispiel das einzige Land auch, wo die Bahnhöfe noch nicht videoüberwacht werden, also praktisch die Bahnhöfe des Fernverkehrs. Ansonsten in allen Ländern ist das ein Standard eigentlich. Das gehört sozusagen zu einem modernen Bahnhof. Videoüberwachung gehört dazu. Und man kann eben auch zum Teil sehen, wie sowas funktioniert. Das also der ADAC vor einigen Jahren hat eine Untersuchung gemacht. Die haben dann so ein Ranking gemacht, Bahnhöfe in Europa. Und dann haben sie halt Noten verteilt, unter anderem auch im Bereich Sicherheit. Österreich hat da sehr schlecht abgeschnitten, die österreichischen Bahnhöfe haben also im Bereich Sicherheit schlecht abgeschnitten. Warum? Weil österreichische Bahnhöfe keine Videoüberwachung haben. Unhinterfragt bleibt natürlich, wie funktioniert die Überwachung, da ist es überhaupt ein Garant von Sicherheit, ist aber egal. Videoüberwachung wird inzwischen offensichtlich als Indikator dafür gesehen und setzt natürlich dann, wenn man so will, auch die österreichischen Staatsbahnen in gewisser Weise unter Druck, praktisch diesem gesamteuropäischen Trend zu folgen und praktisch in so einer Art der Konkurrenz des Wettbewerbs eben mit aufzuziehen und praktisch dann auch Kameras zu installieren. Die Unterschiede spiegeln sich wieder auch ein bisschen in der Akzeptanz der Überwachung. Es gibt eine sehr hohe Akzeptanz in Großbritannien für Videoüberwachung. In Wien haben wir die Leute relativ ambivalent gefunden. Da hat man also, wenn man so generell nach Videoüberwachung gefragt hat, wie finden Sie das, war es so, dass sich also Kritiker und Befürworter weitgehend die Waage gehalten haben, wo halt im Gegensatz in Großbritannien also die Kritiker völlig eine völlige Minderheit waren. Die dramatischen Unterschiede im Gegensatz zu der Ausbreitung im öffentlich zugänglichen Raum, also in privaten und öffentlichen Einrichtungen, die aber eben, wo man sozusagen durch eine Tür tritt, die dramatischen Unterschiede zeigen sich eigentlich erst in der Ausbreitung der Videoüberwachung auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Man hat also in Großbritannien wurde Ende der 90er Jahre geschätzt, dass also 530 Städte ihre öffentlichen Straßen und Plätze mit etwa 40.000 Kameras überwachen. In Frankreich haben mir französische Kollegen erzählt, jetzt irgendwie im Frühjahr dieses Jahres sind es ungefähr 300 Gemeinden, die das tun. In Holland ist es ein Fünftel der Gemeinden, also ungefähr 100 Städte, die ihre Straßen und Plätze überwachen. Es gibt Beispiele aus europäischen Großstädten. Also mir erzählte ein Kollege neulich, dass in Warschau vor kurzem ein 600-Kamerasystem eingeweiht worden sei. Wir haben Budapest als eine sehr, sehr dicht überwachte Stadt gefunden, wo es also an die 220 Kameras gibt. Ein Freund erzählte mir, in Danzig gäbe es auch ein relativ großes, weiträumiges System. Italien, wohl insbesondere Norditalien, so an die 50 Städte, die überwacht werden. Und es gibt einzelne Beispiele halt aus Städten in Spanien, in Österreich, der Schweiz, Norwegen, Finnland, Griechenland. Das sind nun die Dinge, die uns zu Ohren gekommen sind. Es mag sein, dass es auch in Bulgarien und woanders Überwachungssysteme gibt. Das einzige Beispiel, wo wir definitiv wissen, dass es keine dauerhafte Überwachung des öffentlichen Raums gibt, ist Dänemark. Man muss noch ein bisschen unterscheiden, vielleicht zur Präzisierung. Also die Überwachung des öffentlichen Raums ist ja an sich nichts Neues. Also es ist bekannt, dass die Polizei in vielen europäischen Ländern seit Ende der 50er Jahre praktisch Verkehrsüberwachung betreibt. Mir scheint eben dieser Trend, also das, was ich hier praktisch referiere über die Unterschiede der Überwachung des öffentlichen Raums, dass man sagen muss, es ist eine intensive Überwachung, weil sie auch personenbezogen sein kann. Also es sind eben nicht nur Überblicksaufnahmen, die da stattfinden. Es ist eine dauerhafte Überwachung, also es ist eine Maßnahme, die sozusagen wirklich permanent läuft. Damit kann man sie halt abgrenzen von temporären Maßnahmen, die zum Beispiel im Rahmen von Strafverfolgung stattfinden. Das macht die Polizei auch in Berlin öfter. Sie kann sozusagen, wenn sie zum Beispiel organisierte Kriminalität verfolgen will, kann sie für eine begrenzte Zeit öffentlichen Raum Video überwachen. Die beiden Kriterien, denke ich, muss man sich noch dazu denken, wenn man halt über diese Überwachung des öffentlichen Raums spricht. Und in Dänemark gibt es es nicht, was allerdings nicht heißt, dass die Polizei da nicht ab und zu mal auch im Rahmen von Strafverfolgung oder so eine Kamera in den öffentlichen Raum hängt. Aber es gibt eben keine Systeme, die dauerhaft 24 Stunden, 7 Tage die Woche und das seit mehreren Jahren öffentlichen Raum in Dänemark überwacht. Zudem, also zu dieser Art der unterschiedlichen Ausbreitung, also Großbritannien, Holland, Frankreich ziemlich an der Spitze, Deutschland im unteren Mittelfeld, Dänemark gar nicht, gibt es qualitative Unterschiede. Man hat es also in Großbritannien häufig mit einer weiträumigen und zum Teil automatisierten Überwachung zu tun. Da redet die Polizei in Großbritannien auch offen von C3I-Systemen, übernimmt also einen Begriff aus dem Military, also aus der Revolution for Military Affairs. Man plant also in London beispielsweise bis 2006 in diesem Rahmen dieses C3I-Programms plant man die Aufschaltung von 3.500 Kameras in 3 zentrale Kontrollräume. Die werden dann allerdings auch noch auf unteren Ebenen sozusagen in den einzelnen Bezirken, werden die auch überwacht, aber es gibt eben 3 zentrale Kontrollräume, soll es geben, der London Metropolitan Police, wo Bilder sich angeguckt werden. Es gibt andere Beispiele aus Manchester, wo also 400 bis 500 Kamerasysteme eben auch mit algorithmischer Überwachung arbeiten, das heißt also Bewegungsmustererkennung, Kofferstücke, die abgestellt werden oder so, dass da automatisch Alarm geschlagen werden soll. Das sind natürlich Sachen, die vielfach noch in der Versuchsphase sind. Zum Teil gibt es auch Pilotprojekte mit Gesichtserkennung, wobei da also die Erfolgsquote, sagen wir mal, vernichtend ist. Aber trotzdem sagt man, man nimmt es weiterhin, weil offensichtlich der Medienrummel darum scheint ja abschreckend zu wirken. Ob es funktioniert oder nicht, ist egal. Man hat also im Gegensatz zu diesem weiträumigen und zum Teil automatisierten Überwachung in Großbritannien und eben zum Teil auch in Frankreich. Es gibt andere Beispiele in Washington D.C. oder Chicago, wo es also auch massive Ausmaße hat. Gibt es eher das Modell der kleinräumigen Überwachung strategischer Orte. Das ist meistens das Umfeld von Bahnhöfen, häufig Marktplätze, wie es beispielsweise in Deutschland, in Norwegen oder Großbritannien der Fall ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt es? Also warum diese massiven Unterschiede? Das sind Spekulationen, das sind jetzt keine abgesicherten Erkenntnis. Man kann da letztlich nur spekulieren. Also zum einen haben wir praktisch in den Umfragen mit den Bürgern festgestellt, dass also dieser unterschiedliche Grad der Ausbreitung zum Teil korreliert mit der Akzeptanz auch der Überwachung des öffentlichen Raums. In London haben 90% der Befragten erklärt, sie finden die Überwachung des öffentlichen Raums eine sehr gute oder gute Angelegenheit. In Wien hingegen waren nur 25% der Meinung, dass das eine gute Sache ist. Unterschiede natürlich auch praktisch die Gründe der Akzeptanz, zum einen auch in den unterschiedlichen Erfahrungen und der Wahrnehmung von Risiken. Also man muss natürlich sehen, praktisch die Angst vor Kriminalität und Terrorismus und die Rolle auch, die Videoüberwachung dabei zugeschrieben wird, ist also insbesondere in Großbritannien und Frankreich recht ausgeprägt. Also in Großbritannien natürlich die IAA-Anschläge Anfang der 90er Jahre, also in Manchester, in London, haben ihren Teil dazu beigetragen, halt Videoüberwachung da praktisch in den öffentlichen Raum reinzubringen. Dann gab es diesen Jamie Bulger-Fall, wo also Anfang der 90er Jahre ein Zweijähriger umgebracht wurde von zwei 9- oder 10-Jährigen. Das Ganze wurde gefilmt, also nicht wie die umgebracht wurde, aber wie diese 10-Jährigen mit dem Kind halt weggegangen sind von der Überwachungskamera, hat damit praktisch die Polizei überhaupt auf die Idee erst gebracht, dass es sich um Kinder handeln könnte, die praktisch die Täter sind. Diese Bilder sind halt, also die praktisch auch die Polizei auf die Spur gebracht haben, sind dann da wochenlang über die Bildschirme geflimmert, übers Fernsehen geflimmert und hat also Videoüberwachung als ein praktisch effektives Mittel zur Kriminalitätsbekämpfung halt wirklich in die Köpfe der Briten eingebrannt. Zudem, denke ich, sind wirklich die Unterschiede also praktisch in der Art und auch der Betroffenheit von Kriminalität in den Ländern sehr unterschiedlich. Also es gibt immer wieder britische Kollegen, erzählen mir, also wenn sie nach Berlin kommen und sich hier durch die Stadt bewegen, dann fühlen sie sich hier sicher und trauen sich eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit überall hin, was sie in London nicht tun. Ob diese Furcht jetzt berechtigt ist oder so, ist jetzt eine Sache, die kann man praktisch gar nicht so klar sagen. Es geht aber eher um das subjektive Empfinden, diese subjektive Kriminalitätsangst, die also eben in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausgeprägt ist. In Frankreich beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es hat 2002 dann massiven Law-and-Order-Wahlkampf gegeben, wo es also insbesondere die Sorge war, dass praktisch in den Vorstädten die Barbaren, also die Jugendlichen aus den Vorstädten sozusagen in den normalen Bürger behelligen könnten. Auch in dem Kontext hat Videoüberwachung eine große Rolle gespielt in diesem Wahlkampf. Also da sind zum einen natürlich wirklich Unterschiede. Wie wird Kriminalität wahrgenommen? Wird Videoüberwachung für ein sinnvolles Instrument auch gehalten, um Kriminalität zu bekämpfen? Auf der anderen Seite hat man eher kritische Debatten in Ländern, die ehemals totalitäre oder autoritäre Regime hatten. Also in Deutschland halt die Erfahrung mit praktisch mit dem Nazi-Regime, die sich dann letztlich auch in der Verfassung und praktisch einer relativ starken Datenschutztradition niedergeschlagen hat. Relativ kritisch wird Videoüberwachung auch in Spanien oder Griechenland diskutiert. In Griechenland ist in Athen jetzt zur Olympiade ein 1400 Kamerasystem eingeweiht worden, wo es aber massive Bürgerproteste gegeben hat. Also da gibt es praktisch einen öffentlichen Widerstand, eine kritische Stimmen in der Öffentlichkeit, die, denke ich, massiv dazu beitragen, praktisch auch die Ausbreitung der Überwachung zu begrenzen. Nun kann man einwenden, in Osteuropa, also Danzig, Budapest, ähnliches, das sind auch Länder mit Erfahrung praktisch mit totalitären Regimen. Trotz allem scheint die Überwachung weiter fortgeschritten zu sein. Eine Vermutung, die wir haben, ist, dass also praktisch die Länder, in denen neoliberale Reformen am meisten durchgeschlagen haben und sich die sozialen Unterschiede vertieft haben und praktisch die Gesellschaft eigentlich zunehmend polarisiert wird, Armut sichtbarer wird, dass da eine Kultur des Misstrauens wächst zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die eben auch praktisch die Unterstützung oder die Akzeptanz von Videoüberwachung enorm befördert. Nun haben sich praktisch natürlich diese ganzen unterschiedlichen Erfahrungen dann auch in der Rechtstradition niedergeschlagen. In Großbritannien zum Beispiel war man lange Zeit der Meinung, also Privatheit im öffentlichen Raum gibt es nicht. Also man hat kein Anrecht auf den Schutz der Privatsphäre im öffentlichen Raum, weil es eben der öffentliche Raum ist und nicht der private. Also das Haus, the home is the castle, das war sozusagen klar, ne? Also die Privatsphäre hat geschützt zu sein im Haus eines jeden Briten, aber sobald er das Haus verlässt und auf die Straße tritt, ist eben diese Privatsphäre nicht zu schützen. Sodass also die Ausbreitung der Videoüberwachung in Großbritannien auch in einem weitgehend rechtsfreien Raum, also in einem unregulierten Raum stattgefunden hat und eben nicht wie hierzulande, wo es praktisch mit diesem Recht auf informationelle Selbstbestimmung eine sehr kritische Diskussion über Videoüberwachung gab. Und sich eben die einzelnen praktisch Akteure, die Polizei oder auch Politiker, die das jetzt fordern in Deutschland, sich auch unter einem enormen Rechtfertigungsdruck befinden. Also das heißt, sie müssen die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen nachweisen und dann eben entsprechend auch teilweise für Schutzmechanismen sorgen und ähnliches. Also das ist praktisch einfach eine völlig andere Situation, die es in Großbritannien so nicht gegeben hat. Da konnte also jeder Lokalpolitiker frei schalten und walten und praktisch sein System in der Stadt XY installieren. Ein anderer Grund oder eine andere strukturelle Rahmenbedingung, die entscheidend zu sein scheint für die unterschiedliche Ausbreitung, ist, dass in den Ländern, also beispielsweise Holland, Großbritannien, Frankreich, wo es also relativ viel Überwachung stattfindet, ist fast, also größtenteils die Kommunen sind. Das sind also die Städte oder die Kleinstädte, die praktisch die Überwachungsanlage installieren und unterhalten. Wohingegen es in anderen Ländern eben nur die Polizei darf. Und da scheint es irgendwie, wenn praktisch die Kompetenz bei den Kommunen liegt, scheint es einen unheimlichen Boom zu geben, was ein bisschen, so vermuten also eine ganze Menge Leute, damit zu tun hat, dass also sich Kommunen immer mehr auch in einem Standortwettbewerb befinden. Das heißt, man konkurriert um Konsumenten, um Einkäufer, um Dienstleistungseliten, die man sozusagen an die einzelne Kommune binden will, die man gewinnen will dafür. Und das Image einer sicheren Stadt, einer sicheren und sauberen Stadt auch, wird eben zunehmend als ein Standortvorteil in diesem Wettbewerb zwischen den Kommunen gesehen. Sodass also Videoüberwachung, wenn dann eine Kommune damit anfängt und behauptet, also seht, wir haben hier Videoüberwachung installiert, das ist eine relativ sichere Innenstadt, dann fühlen sich dann eben benachbarte Kommunen relativ schnell dazu animiert, was Ähnliches zu tun. Und wenn sie die Entscheidungskompetenz darüber haben, das auch zu machen, dann können sie das eben einfacher. Wohingegen, wenn es die Polizei ist, die die Anlagen installiert, ist halt wesentlich schwieriger ist, dann muss es eine Absprache mit der Kommune geben und so weiter. Zudem hat man auch in diesen drei Ländern, Holland, Frankreich, Großbritannien, eben immer diese Kombination, es sind Zentralstaaten, eben nicht wie in einem Deutschland ein Bundesstaat. Und das sozusagen eine entwickelte Politik der Zentralregierung, also Paris, London, Den Haag, hinsichtlich Videoüberwachung gegeben hat. Das heißt also, man hat sich sozusagen im Innenministerium in London hingesetzt und hat gesagt, ja, wir halten es für ein sinnvolles Instrument und fördern es massiv auch finanziell. Und das ist ein wesentlicher Unterschied eben zu der Diskussion in Deutschland, wo also das auf Landesebene läuft, wo es kaum eine finanzielle Förderung gibt, für die Kommunen auch. Und in Großbritannien ist es also mit Millionenbeträgen gefördert worden, ähnlich auch in Frankreich, wo also 2002 nach diesem Law-and-Order-Wahlkampf massiv Geld auch in die Videoüberwachung durch die Zentralregierung gepumpt wurde. Also das sind, denke ich, so Faktoren, die die unterschiedlichen Ausbreitungen erklären. Zur Organisation und Praxis der Überwachung. Wenn man es also praktisch nach der Anzahl der Systeme sich anguckt, dominieren kleine und einfache Systeme. Also es dominiert eigentlich weniger, die ein relativ geringes Kontrollpotenzial haben. Also wir haben praktisch in dieser Straßenumfrage gefunden, also dass das durchschnittliche System, das sind drei feste Kameras, also keine Dome-Kameras, die irgendwie zoomen und sich bewegen können, sondern fest installierte Kameras. Die werden sich auf einem Monitor angeguckt. Man hat also das Problem, drei Bilder auf einem Monitor unterzubringen. Das heißt, meistens hat man so ein Sequential Switching. Das heißt, weiß ich nicht, alle 3 Sekunden oder alle 30 Sekunden oder so wird halt das Bild einer Kamera gezeigt. Zudem werden sich die Systeme kaum in Echtzeit angeguckt. Das sind häufig Verkäufer, Kassierer etc., die da praktisch noch diverse andere Sachen nebenbei zu tun haben, Kunden bedienen müssen und so weiter. Also die sind kaum in der Lage, sozusagen effektiv in Echtzeit sich die Sachen anzugucken und dann auch meinetwegen präventiv einzugreifen, wenn sie der Meinung sind, da könnte jemand klauen, dann was zu machen. Man kann also sagen, die Masse der Videoüberwachungssysteme zielt eigentlich eher auf symbolische Abschreckung. Man hofft also, dass die Leute daran glauben, dass Videoüberwachung funktioniert und dementsprechend halt die Leute weniger klauen oder Ähnliches. Dass das natürlich nur begrenzt funktioniert und also Leute, die mehr oder weniger davon leben halt, also Gewohnheitsdiebe oder so, die sagen, wo ist das Problem? Also ob da eine Kamera hängt oder nicht, macht für mich keinen Unterschied, weil ich wenn ich klaue, darauf zu achten habe, dass mich niemand beobachtet. Ob das nun ein Mensch oder eine Kamera ist, spielt keine Rolle. Nur relativ wenige Systeme im Gegensatz dazu sind eben, sagen wir mal, technisch weiterentwickelte Systeme mit Dome-Kameras, digitaler Aufzeichnung, permanenter Echtzeitbeobachtung in zentralen Kontrollräumen. Aber diese größeren Systeme sind praktisch hauptsächlich an Orten zu finden, die also wirklich einem Massenpublikum zugänglich sind. Also eben nicht der kleine Laden, sondern halt der Bahnhof, die Shopping Mall, Ähnliches. Und natürlich dann, wenn man so will, auch die Überwachung im öffentlichen Raum. Zudem kann man also sagen, dass gerade diese größeren Systeme immer stärker in, sagen wir mal, Überwachungsnetze eingebunden sind. Das heißt, zum einen ist es eine Aufschaltung von Bildern, eine technische Aufschaltung von Bildern, die da stattfindet. Das wären also eben Bilder weitergeschaltet, aus meinetwegen zum Beispiel dem einzelnen Supermarkt in die Zentrale eines Sicherheitsunternehmens, was auch mit dem Schutz dieses Supermarkts betraut ist. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Formen des Austausches über Funknetze, die praktisch wirklich nur dem Austausch zwischen unterschiedlichen Kontrollräumen gewidmet sind. In der Bundesrepublik finden sich halt Beispiele so eines informellen Austausches im Rahmen von Sicherheitspartnerschaften, beispielsweise bei der Bahn. Es gibt diese 3S-Zentralen bei der Deutschen Bahn. Da sitzen also in diesen 3S-Zentralen Leute des privaten Sicherheitsdienstes der Bahn und dann ein bisschen durch praktisch so eine spanische Wand getrennt Leute vom Bundesgrenzschutz. Es wird da großen Wert drauf gelegt, dass Datenschutz stattfindet, also es dürfen keine Bilder oder Bänder ausgetauscht werden, aber das verhindert natürlich nicht, dass man sich gegenseitig hilft, dass man sich beim Kaffee über das, was man gesehen hat, unterhält. Das scheint nur, auch bei diesen Überwachungsnetzen in Großbritannien, ist das sehr schön am Beispiel einer Stadt geschildert worden, da läuft es dann also so, da gibt es praktisch Funknetze, die also mehrere Kontrollräume, es gibt eine Fallstudie, wo die also zeigen, wie 20 Kontrollräume da miteinander zusammenarbeiten. Da gibt es dann also ein Funknetz, meinetwegen einen Kontrollraum von einem System, was beispielsweise in einem Krankenhaus am Rande der Stadt irgendwo ist. Und es gibt mehrere Kontrollräume des Einzelhandels in der Innenstadt. Dann kommen jetzt Leute, um sich ihr Methadon in dem Krankenhaus abzuholen. Wenn die das Krankenhaus verlassen, dann gibt es die Leute aus dem Krankenhauskontrollraum, die sozusagen die Leute übergeben an die Kontrollräume in der Innenstadt und sagen, passt auf, da kommen jetzt zwei Junkies, die fahren mit der Linie 2 und sind wahrscheinlich in 20 Minuten bei euch. Die haben gelbe Baseballmützen auf oder was auch immer. Wenn die Leute dann ankommen, diese beiden Methadonabhängigen, werden die eben sozusagen von den Kontrollräumen in der Innenstadt übernommen. Das spielt aber spielt die Übermittlung von praktisch Bilddaten überhaupt keine Rolle, sondern da wird sich mündlich drüber ausgetauscht. So, weiterhin zur Organisation und Praxis. Also das Phänomen Videoüberwachung hat sich ein sehr intransparentes Phänomen dargestellt. Wir haben also in den wenigsten Fällen wirklich, hat es eine Ausschilderung gegeben, auch in vielen Fällen, wo wir also praktisch den Hinweis auf die Überwachung gefunden haben, hat dieser Hinweis den Datenschutzrichtlinien entsprochen. Also meistens ging es weniger darum, praktisch die Leute darauf hinzuweisen, dass hier überwacht wird und sie einen Ansprechpartner haben, der verantwortlich ist für die Überwachung mit einer Telefonnummer oder ähnlichem, sondern eher praktisch Achtung, hier wird überwacht zu ihrer Sicherheit oder Achtung, hier wird überwacht, so nach dem Motto, klauen Sie nicht, ne? So Vorsicht, bissiger Hund, hier hängt eine Kamera. Zudem, wenn man sich die Praxis anguckt in der Überwachung, muss man sehen, also dass Videoüberwachung, wenn es mit Echtzeitbeobachtung stattfindet, ist eher eine Sache, die enorm abhängig ist von dem menschlichen Faktor. Das sind also Menschen, die da überwachen, da werden zum Teil Pornohefte nebenbei gelesen, da werden also nicht die Bilder angeguckt, man unterhält sich, es gibt Streitigkeiten zwischen den Leuten hinter den Monitoren und zwischen den Leuten, die sozusagen Patrouille vor Ort schieben. Es gibt Streitigkeiten zwischen privaten Überwachern und der Polizei. Also es ist sozusagen relativ bunt, was man da mitkriegt, so das pralle Leben eben in den Kontrollräumen. Was also praktisch gewarnt sei davor, eine technikdeterministische Blickweise auf die Technik zu haben, also da hängt eine Kamera und das funktioniert deswegen. Und das ist sehr stark abhängig davon, wie wird ein System gemanagt, wie ist die Arbeit organisiert, haben die Leute 2-Stunden-Schichten oder haben die 8-Stunden-Schichten, also wie ausgepowert sind die dann da auch nach 6 Stunden, die so auf die Monitore starren. Wie ist sozusagen auch der Einzelne motiviert? Ist es jemand, der am Ende seiner Karriere steht und sozusagen Angst um seinen Job haben muss? Ist der entsprechend motiviert oder ist es ein Jurastudent, der um sich ein bisschen Geld nebenbei verdient, dazu arbeitet und dem das im Prinzip relativ egal ist, weil er, wenn er den Job verliert, relativ leicht was anderes finden wird? Also all so eine Faktoren spielen eine Rolle, wenn man sozusagen über die Wirksamkeit und auch das Kontrollpotenzial von Videoüberwachung nachdenkt. Was wir aber relativ häufig gefunden haben, sind diskriminierende Beobachtungspraktiken. Ja, 10 Minuten habe ich noch. Wo also praktisch natürlich die Leute sind gezwungen, wenn sie da arbeiten, eine Auswahl zu treffen aus dem, was sie sehen. Und natürlich suchen sie sich vielfach die Leute, die sie verdächtig halten, eben aufgrund ihrer eigenen Vorurteile und Stereotypen aus. Es geraten also überproportional häufig Leute in den Blick, die sozusagen, wenn man so will, die üblichen Verdächtigen sind, also junge Männer, häufig eben Angehörige von ethnischen Minderheiten oder auch sozialen Randgruppen wie Bettlern, Drogenabhängigen. Fast nie werden Polizisten beobachtet. Also es gibt sozusagen Leute, die eben kategorisch verdächtig sind in den Augen dieses Kontrollpersonals. Das Fazit also zu der Organisation der Überwachung, man kann sowohl zur Praxis als auch zur Wirkung der Überwachung ist kaum eine Verallgemeinerung möglich. Man muss eben auch sehen, dass Videoüberwachung ja nicht nur ein Instrument sozialer Kontrolle ist, sondern es ist ein multifunktionales Instrument für Risikomanagement. Also eine große Rolle spielt es zum Beispiel in Bereichen von Tunnelsicherheit. Das sozusagen ist, wenn es da zu Unfällen kommt, dass praktisch dann die Feuerwehr und Rettungskräfte einen relativ schnellen Eindruck davon bekommen, wie ist die Situation in den Tunneln. Also Brandschutz insgesamt nicht nur in Tunneln, sondern auch in, im Bereich von Facility Management spielt Videoüberwachung eine wichtige Rolle bei Brandschutz. Bei der Deutschen Bahn geht es natürlich um soziale Kontrolle, aber es geht eben auch zum Beispiel darum, sind die Bahnsteige geräumt, wenn der Zug abfährt. Ähnlich ist es auch im Bahnsteig, dass es da eben nicht zu Menschenaufläufen, zu Gedränge kommt, wo praktisch dann jemand vor den Zug fällt oder so. Also es ist eben nicht nur ein Kontrollinstrument im Sinne sozialer Kontrolle, Beeinflussung menschlichen Verhaltens. Und es ist eben auch nicht immer ein Instrument, wo es um persönliche Daten geht. Häufig sind es Überblicksaufnahmen, wo also das zum Verkehrsmanagement eingesetzt wird, wo also keine Nummernschilder erkannt werden können, wo auch keine Fahrer erkannt werden können, sondern wo es hauptsächlich darum geht, Fahrzeuge zu zählen, ja, wie viele Autos fahren da lang oder so. Das alles ist natürlich aber nie, also kein Beobachteter kann eigentlich das wirklich beurteilen, was verbirgt sich hinter dieser Kamera. Werden da persönliche Daten erhoben, werden die gespeichert oder nicht, sondern man sieht letztlich nur die Kamera. Deswegen bleibt es trotz allem, denke ich, eine kritische Technik. Zudem ist auch wenn eine Zweckbestimmung klar ist, also auch wenn es heißt, es ist jetzt ein Instrument, was zum Brandschutz dient, man also es immer wieder findet, dass praktisch diese Zweckbestimmung entweder nicht erfüllt wird, weil meinetwegen, es gibt diesen schönen Begriff von einem amerikanischen Kollegen, der sagt, also Surveillance Slack, also die Slacker, ne, die Faulenzer hinter den Bildschirmen, die Leute, die sozusagen praktisch eigentlich die Absicht der Überwachung konterkarieren. Und auf der anderen Seite gibt es diesen schönen Begriff der Function Creep, dass also praktisch der ursprüngliche Zweck aufgrund von verschiedensten Faktoren sich ausweitet. Also man überwacht beispielsweise den öffentlichen Raum, um Kriminalität zu verhindern, und dann entdeckt die Kommune irgendwann, dass sie ja damit auch ihr Reinigungspersonal überwachen kann. Oder die Leute dirigiert, um den Müll von da oder dort irgendwie zu holen. Also da hat man praktisch einfach eine Verschiebung einfach des Zwecks dieser Überwachung. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, ich lasse jetzt einfach die Frage zur Akzeptanz der Leute weg, wobei eine Sache ist vielleicht wichtig, dass wir festgestellt haben, also Videoüberwachung ist auf jeden Fall in das Alltagsbewusstsein der Leute eingedrungen. Viele Leute fühlen sich beobachtet, ohne dass sie in der Lage sind, eine Kamera lokalisieren zu können, und häufig wird Videoüberwachung eben auch überschätzt. Also was ich sage über die Banalität der Masse der Systeme eigentlich, sind viele Leute beispielsweise der Meinung, es sind zwar Minderheiten, aber doch relativ signifikante Minderheiten, dass die Bilder automatisch, also dass die Kameras automatisch Gesichter erkennen können oder automatisch Nummernschilder scannen können oder ähnliche Dinge. Zusammenfassend lässt sich also sagen, wir haben es mit einem massiven Wachstum der Überwachung zu tun. Das war also für uns in den 3 Jahren auch deutlich spürbar. Also es kam sozusagen, als wir die Friedrichstraße untersucht haben, ein halbes Jahr später waren da schon 5 Orte mehr, die eben Kameras hatten. Es war also praktisch im Laufe dieser Zeit schon immer zu spüren, wie die Technik eben sich ausbreitet. Und man kann praktisch auf Grundlage der Rahmenbedingungen vermuten, dass sich auch in Ländern, wo es noch relativ wenig ausgeprägt ist, auch in den nächsten Jahren die Überwachung im öffentlichen Raum zunehmen wird. Also gerade die Hysterie nach dem 11. September pusht die Technik natürlich enorm. In Österreich ist kürzlich ein neues Gesetz verabschiedet worden, was es der Sicherheitspolizei eben auch ermöglicht, öffentlichen Raum zu überwachen. Dadurch stellt sich natürlich zum einen ein Problem der Bewegungsfreiheit. Also wenn im Grundsatz des Datenschutzes ich darüber entscheiden soll, ob persönliche Daten erhoben werden oder nicht, und immer mehr Bereiche des täglichen Lebens eigentlich überwacht werden, kann natürlich irgendwann eine Situation entstehen, wo ich wirklich nur noch unter, sagen wir mal, Einschränkung meiner Bewegungsfreiheit mich durch die Stadt bewegen kann, also unter massiver Einschränkung meiner Bewegungsfreiheit. Also beispielsweise, wenn ich mich dafür entscheiden würde, den Nahverkehr nicht mehr benutzen kann, kaum noch eine Bank aufsuchen kann, um Geld vom Automaten zu ziehen etc. Das heißt also, es kommen, auch wenn man praktisch rekurriert auf diese grundlegenden rechtlichen Instrumente, es gibt in dieser Europäischen Konvention für Menschenrechte eben auch das Recht auf Bewegungsfreiheit, da kommen also sozusagen neue Artikel, die dann auch eine Rolle spielen können und für die Bewertung von Videoüberwachung eine Rolle, relevant werden. Kritisch ist natürlich die Wirksamkeit von Videoüberwachung, also wenn sich Politiker hinstellen und pauschal sagen, also Roland Koch beispielsweise in Hessen, Videoüberwachung senkt Kriminalität um 50%, ist es natürlich blanker Populismus. So eine Aussage lässt sich nicht treffen. Es kann natürlich sein, dass Videoüberwachung Kriminalität senkt, aber es hängt extrem von den Rahmenbedingungen ab und es lässt sich letztlich wirklich nur im Einzelfall beurteilen, ob das tut oder nicht. Insgesamt, denke ich, kann man relativ skeptisch sein. Es hat eine Meta-Evaluation in Großbritannien gegeben, wo praktisch 18 verschiedene Einzelevaluationen nochmal gesichtet wurden und man kam dann letztlich zu dem Ergebnis, also Videoüberwachung in diesen in der Summe sozusagen senkt Kriminalität um 4%. was natürlich relativ erbärmlich ist, wenn man sich vergegenwärtigt, dass also das britische Innenministerium, ich glaube, 250 Millionen Pfund da in den letzten 10 Jahren reingepumpt hat oder mehr, ich bin mir nicht ganz sicher. Also vielfach ist es praktisch, es wird ein Sicherheitsversprechen gegeben, was aber nicht eingehalten werden kann. Es ist also symbolische Politik. Häufig ist es ein Placebo, was da eingesetzt werden kann. Aber die Systeme werden halt immer undurchsichtiger, ne? Also praktisch durch diese Vernetzung der Systeme, durch letztlich auch die mangelnde Bereitschaft, darüber Auskunft zu geben oder auch entsprechend darauf hinzuweisen, werden sie immer undurchsichtiger und natürlich gerade im Rahmen dieser Überwachungsnetze werden sie immer anfälliger auch für eine Verschiebung des ursprünglichen Zwecks. Also für eine Zweckentfremdung, für einen Missbrauch, wo also sich private und öffentliche Interessen vermischen und eben die Überwachung eventuell auch dem praktisch letztlich privaten Partikularinteressen unterworfen wird. Es gibt also, aber trotz praktisch all der Fragwürdigkeit der Wirkung, gibt es den Mythos Videoüberwachung. Ne? Also offensichtlich die mediale Repräsentation, Staatsfeind Nummer 1, so kritisch der Film gemeint sein mag, suggeriert natürlich technische Allmacht. Ne? Also der kleine Will Smith, der arme Rechtsanwalt, ist ja letztlich zu jeder Zeit überall ortbar, überall sind Satelliten und so. Praktisch die Konzentration auf das Spektakuläre, wie also Technik medial repräsentiert wird, ist natürlich praktisch auch enorm für das, was in den Köpfen der Leute abgeht und wie sie sich entsprechend auch unter der Kamera unterhalten. Also letztlich reicht es wahrscheinlich häufig, Plastikkameras hinzuhängen, um, sagen wir mal, den Otto-Normalverbraucher abzuschrecken, wenn eben nur weiterhin praktisch immer dieser Mythos der technischen Allmacht reproduziert wird. Es gibt zudem, gerade im Bereich von Shopping-Malls, privaten Räumen, aber auch ein bisschen die Tendenz im öffentlichen Raum, dass die Gefahr der Exklusion, also wenn bestimmte kategorisch verdächtigte Gruppen hauptsächlich in den Blick genommen wird, ist es natürlich wahrscheinlicher, dass so eine Leute dabei erwischt werden, eine Straftat zu begehen, obwohl vielleicht andere Gruppen die Straftaten ebenso stark begehen. Sodass es die Gefahr der Exklusion gibt und gerade im Bereich dieser, sagen wir mal, dieses Images der sauberen Stadt, sind natürlich viele Kommunen darum bemüht, sagen wir mal, unliebsame Gruppen, Obdachlose, Drogenabhängige etc. sozusagen aus bestimmten innerstädtischen Bereichen auszuschließen. Sodass man also sagen kann, es drohen vielleicht mit Videoüberwachung Inseln der Sicherheit zu entstehen, wohingegen die Kriminalität dann teilweise in andere Stadtbezirke abgedrängt wird, wo sich eben niemand mehr drum kümmert, wo also praktisch eine entsprechende Unsicherheit eventuell auch geschaffen wird. Also zu fragen ist praktisch Videoüberwachung, wenn man, es ist wichtig, immer über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme nachzudenken. Tunnelsicherheit, eine Kamera zur Tunnelsicherheit kann eine tolle Sache sein. Transparenz ist entscheidend, also es gilt wieder Transparenz herzustellen und das Prinzip der Fairness, also dass sozusagen, wenn überhaupt, dann gleichberechtigt überwacht wird, scheinen entscheidende Prinzipien zu sein. Grundsätzlich sind all diese Prinzipien auch in der Europäischen Richtlinie für Datenschutz verankert, aber wie praktisch unsere Untersuchung gezeigt hat, es gibt ein enormes Vollzugsdefizit. Man kann also sagen, dass diese Europäische Richtlinie für Datenschutz hinsichtlich Videoüberwachung ein echter Papiertiger ist. Letztlich müsste also praktisch erstmal das Vollzugsdefizit beseitigt werden und dann aber noch andere Dinge angesprochen werden. Aber ich bin jetzt sozusagen durch, mir wurde gerade das Ende zugerufen. Vielleicht haben wir noch 5 Minuten Zeit für Fragen, ich weiß es nicht. Können wir noch Fragen stellen? Ja. Gegen die Überwachung. Was kann man gegen Überwachung tun? Ist natürlich schwer. Also ich denke zum einen, letztlich müsstest du bei gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anfangen. Ne? Also wenn die Angst, diese subjektive Kriminalitätsangst zunimmt, ich vermute mal, das hat sehr viel mit einer wachsenden Ungleichheit zu tun. Das mag praktisch auch steigende Kriminalität sein, die praktisch aus dieser Ungleichheit resultiert. Aber insbesondere ist es die Angst vor dem Fremden. Also wenn die Mittelschichten wegbrechen, sozusagen plötzlich mal eine neue Unterschicht hat, gibt es einfach massive Differenzen innerhalb der Bevölkerung. Das sind Dinge, ja, also da könntest du an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen was machen. Das ist natürlich die Schraube, an der am schwersten zu drehen ist. Ansonsten denke ich, brauchst du einfach eine wache Öffentlichkeit, die letztlich diesen Rechtsinstrumenten, die ja zum Teil recht lobenswert sind, einfach die du mit Inhalt füllst. Halt, ne? Entschuldige.
Wie sieht das dann in Deutschland aus mit der Bewachung an Schulen und Hochschulen?
Ja, ist immer mehr im Kommen. Also in der Humboldt-Uni, Technische Uni etc. Also es gibt halt, ich denke an also jeder deutschen großen Uni gibt es auf jeden Fall verschiedene Systeme. Die sind allerdings in den seltensten Fällen, laufen die zentral zusammen. Das ist äußerst unterschiedlich. Ne? Es sind oft Computerpools, die überwacht werden. Häufig werden die Datenschutzrichtlinien oder Bestimmungen nicht eingehalten und die Datenschutzbeauftragten an den Unis sind also verzweifelt bemüht, überhaupt den Überblick zu behalten. Die haben den oft nicht. Und an Schulen kommt es langsam, also mit so Sachen wie Erfurt oder Vergewaltigung von irgendwelchen Drittklässlerinnen auf Schultoiletten ist natürlich, nimmt der Ruf nach Videoüberwachung zu. Dass es hilft, so eine Vorfälle zu vermeiden, denke ich, liegt auf der Hand, wahrscheinlich meistens nicht, weil es letztlich kaum präventiv eingesetzt werden kann. Es kann dann höchstens im Nachhinein dazu benutzt werden, um die Straftäter halt zu überführen.
Okay. Gerade da haben sie das immer noch das höchste Aufkommen von den sogenannten Cloud-Kids. Das können also Spoiler,